Industriestrompreis klingt immer so ein bisschen wie Strompreisbremse, was wir aus 2023 kennen. Und da war es so, dass die Entlastung direkt auf den Strompreis, auf der Stromrechnung quasi drauf stand. So ist es jetzt nicht. Na, jetzt verbraucht man den Strom, bezahlt den Strom und im nächsten Jahr beantragt man dann die Entlastung und bekommt dann einen Betrag ausgezahlt.
Wissen kompakt. TÜV Nord Akademie im Gespräch. In unserem Podcast für berufliche Weiterbildung diskutieren wir mit Expertinnen und Experten aktuelle Herausforderungen, wichtige Fragen und aktuelle Trends.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissen kompakt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und hiermit sind wir auch bei der dritten und letzten Folge unserer Reihe zum Thema gesetzliche Veränderung. Und heute sprechen wir über ein Thema, was zumindest uns als Standort Deutschland ziemlich direkt betrifft. Nämlich es geht um unsere Wettbewerbsfähigkeit und genauer gesagt, wie wir unsere Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen können durch unseren Strom bzw. die Energie, die wir brauchen als Industriestaat, um eben weiterhin international bestehen zu können. Und da gibt es so einige Diskussionen. Denn auf der einen Seite hören wir seit Monaten, Deutschland muss als Industrieland, als Industriestandort wettbewerbsfähig bleiben. Aber auf der anderen Seite klagen viele Unternehmen seit Jahren darüber, dass genau das beim Thema Energiekosten immer schwieriger wird. Und dann kommt jetzt ein Begriff dazu, der erstmal ziemlich simpel klingt und auch in der Aufmachung simpel daherkommt, nämlich der Industriestrompreis. Zielpreis sind 5 Cent pro Kilowattstunde für Industriekunden, das heißt Unternehmen verschiedener Bereiche, da kommen wir später noch dazu. Und das klingt erstmal nach einer ziemlich klaren Sache, aber wie es dann immer ist, das eigentlich Komplexe liegt dann im Detail. Da stellt sich die Frage, wer profitiert eigentlich davon, wie berechnet sich diese Entlastung und sind es wirklich 5% Zielpreis, die ja zu erzielen sind? Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Und dafür habe ich heute Sandra Thalhof zu Gast. Sandra ist Rechtsanwältin für Energierecht und beschäftigt sich intensiv mit den aktuellen Entwicklungen rund um den Industriestrompreis und die energierechtlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen. Und damit herzlich willkommen, Sandra. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sandra, zu Beginn jedes Interviews stellen wir jedem Gast die gleiche Frage. Du bist ja hier in einem Weiterbildungspodcast von der TÜV Nord Akademie und entsprechend frage ich jeden, wie er oder sie am besten lernt. Wie ist das bei dir, gerade so im rechtlichen Kontext und bei so komplexen Themen wie Energie, wo sich so viel verändert und alle eigentlich mitsprechen wollen? Wie lernst du da am besten?
Ja, du sagst es genau richtig. Es tut sich extrem viel im Energierecht. Das ist sehr, sehr schnelllebig. Deswegen gehe ich da immer so ran, dass ich erstmal alles lese, was ich zu einem bestimmten Thema in die Finger bekomme. So beim Industriestrompreis auch. Da gab es erst die europarechtliche Grundlage, dann gab es ein Papier von der Regierung, dann gab es eine Förderrichtlinie und das versuche ich immer alles zu lesen, weil es dann auch Spaß macht, die Entwicklung nachzuverfolgen und dann kann man einzelne Dinge auch besser einordnen. Also lesen erstmal ganz viel und dann natürlich Austausch mit Marktbegleitern, Kollegen, Mandanten auch sehr gerne natürlich. Und ja, so richtig lernen ist dann quasi am Praxisfall, weil ich natürlich jetzt sehr viel zum Industriestrompreis gelesen und gelernt habe, aber die echten Probleme tauchen dann erst in der Praxis auf. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird.
Absolut. Hast du da so Tipps und Tricks für dich, wie du komplexe Themen gut clusterst? Hast du To-Do-Listen oder schreibst du Sachen auf Post-its auf? Das ist ja jeder so ein bisschen unterschiedlich.
Ja, ich kommentiere immer ganz gerne an die Dokumente ran.
Ja.
Wenn es sehr komplex ist, versuche ich es dann für mich irgendwie zusammenzufassen, um es runterzubrechen und einen besseren Überblick zu bekommen. Manchmal auch, also es geht auch viel um Daten oder irgendwie zeitliche Abläufe, da arbeite ich auch gerne irgendwie auch einfach auf dem Blatt Papier mit Bildchen und visualisiere mir das. Aber es ist abhängig vom Thema dann natürlich.
Nee, absolut. Und am Ende des Tages, glaube ich, sind gerade so komplexe Themen, werden dann umso einfacher oder umso greifbarer, wenn man eben diese realen Praxisbeispiele hat, die du schon auch genannt hast.
Ja.
Ja. Sandra, dann lass uns mal direkt anfangen und vom großen Bild ins Kleine gehen. Industriestrompreis ist das große Thema heute. Und Ausgangslage meiner Recherche damals war, dass ein gutes Beispiel für den Industriestrompreis der Vergleich zu den USA beispielsweise ist und die USA im Vergleich zu Unternehmen in Deutschland einen deutlich niedrigeren Strompreis zahlt, was sich natürlich dann auf die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland oder Europa im Allgemeinen auswirkt. Ist der Industriestrompreis quasi die Antwort darauf?
Ja, ist vielleicht ein Versuch einer kurzfristigen Antwort. Mhm. Der Industriestrompreis soll natürlich erstmal die Wettbewerbsfähigkeit unterstützen, also sichern oder ne, irgendwie von echter Hilfe mag ich da noch gar nicht so richtig sprechen, aber es ist erstmal ein Versuch, kurzfristig etwas zu machen, was die Unternehmen unterstützt und die Wettbewerbsfähigkeit erhält oder darauf hinwirkt, dass sie erhalten bleibt. Aber es ist natürlich ein sehr kurzer Zeitraum, jetzt 26 bis 28, deswegen kann man auch nicht von einem echten Industriestrompreis sprechen, sondern eher von einer Brücke, die gebaut werden soll, um danach irgendwas auf den Weg zu bringen, was dann vielleicht ein echter Industriestrompreis ist oder zumindest langfristiger hilft.
Gibt es einen Grund, warum gerade der Zeitraum 26 bis 28 ausgewählt wurde?
Ja, also die EU hat einen Zeitraum von 26 bis 2030 vorgegeben. Mm, innerhalb dieses Zeitraums dürfen die Mitgliedstaaten für 3 Jahre so ein Instrument gewähren. Deutschland hat sich jetzt 26 bis 28 ausgesucht. Aber wenn man auf die Ebene EU schaut, kann ich jetzt nicht beantworten, warum da 26 bis 30 ausgewählt wurde. Also das wird irgendwelche Hintergründe haben. Start 26, damit es jetzt möglichst kurzfristig startet. Ja. Und wahrscheinlich möchte man sich da die Möglichkeit erhalten, danach dann irgendein anderes Instrument aufzusetzen.
Und dann wahrscheinlich nach 4 Jahren zu evaluieren, ob das wirklich was gebracht hat oder nicht.
Genau, ja.
Ja, mir kommt das so ein bisschen vor, dass das Thema abstrakt betrachtet auf politischer Ebene heiß diskutiert wird. Vielleicht macht es Sinn, wenn wir uns das Instrument Industriestrompreis nochmal in der Funktionalität anschauen. Was genau ist denn der Industriestrompreis oder die Idee des Industriestrompreises?
Genau, also es ist so, dass der Industriestrompreis quasi eine Förderung ist, eine Entlastung, die ein Unternehmen beantragt, rückwirkend für die Verbräuche aus dem vorangegangenen Jahr. Jetzt erstmals das Jahr 2026. Dafür kann in 27 dann der Industriestrompreis beantragt werden. Und Industriestrompreis klingt immer so ein bisschen wie Strompreisbremse, was wir aus 2023 kennen. Mhm. Und da war es so, dass die Entlastung direkt auf den Strompreis, auf der Stromrechnung quasi drauf stand. So ist es jetzt nicht. Na, jetzt verbraucht man den Strom, bezahlt den Strom und im nächsten Jahr beantragt man dann die Entlastung und bekommt dann einen Betrag ausgezahlt.
Okay, das heißt, als Unternehmen geht man immer vorher in Strompreisvorleistung und da kommen wir wahrscheinlich später auch noch mal dazu, weiß vorher gar nicht, wie viel man dann wirklich bekommt, richtig?
Ja, genau. Also man kann das natürlich so ein bisschen prognostizieren, wenn man seine eigenen Stromverbräuche im Blick hat. Es stehen eigentlich alle Komponenten fest, die für die Ermittlung der Beihilfehöhe erforderlich sind, bis auf den eigenen Strompreis. Aber den hat man ja selber im Blick. Aber es ist, wie du sagst, es ist dann erst rückwirkend. Es gibt 2 andere Länder, die jetzt einen Industriestrompreis auf den Weg bringen, Bulgarien und Slowenien. Mhm. Und die machen es anders. Da ist es in dem einen Land so, dass diese Entlastung eben auf der Rechnung steht und von dem Lieferanten weitergeleitet wird. Also es kommt unmittelbar an. Und in dem anderen Land jeweils ist es so, dass man halbjährlich diesen Industriestrompreis beantragen kann auf Basis von Prognosewerten. Also auch da bekommt man jetzt oder zumindest ziemlich zeitnah die Entlastung und zieht das dann halt am Ende nochmal glatt, wenn die Prognose nicht gepasst hat. Und hier ist es aber in Deutschland so umgesetzt worden, dass man eben erstmal den tatsächlichen Stromverbrauch benennen können muss. Und dann kann man eben rückwirkend die Entlastung beantragen.
Da gibt es auch keine richtige Begründung. Das ist einfach der Entscheidungsweg gewesen.
Ja, genau. Mhm. Das wird auch von vielen kritisiert, ne, weil man sich natürlich gewünscht hat, dass man jetzt die Entlastung bekommt. Aber die Unternehmen müssen da jetzt in Vorleistung gehen und es wirkt sich jetzt gerade in diesem Geschäftsjahr überhaupt nicht aus. Und dann eben erst im kommenden Jahr.
Wer sind denn die Unternehmen? Also wer ist denn genau antragsberechtigt oder sind das grundsätzlich alle Betriebe, die Energie verbrauchen, was sie im Prinzip alles sind?
Ja, das würde man sich so wünschen. So ist es nicht. Es sind alle Unternehmen, die auf einer bestimmten Liste stehen. Das ist die Kübel-Liste, Klima-, mhm, Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien. Da wurde vor einigen Jahren auf EU-Ebene festgelegt, wer als besonders strom- und handelsintensiv gilt, also besonders stark im Wettbewerb steht und dabei ja einen hohen Strombedarf hat. Und diese Wirtschaftszweige wurden in dieser Kübel-Liste festgeschrieben. Und dieser Anhang zur Kübelliste, wo verschiedene Sektoren draufstehen, der ist nochmal zweigeteilt. Es gibt eine Liste mit Wirtschaftszweigen mit einem erheblichen Verlagerungsrisiko, wo man also davon ausgeht, wenn die nicht unterstützt werden, dann könnten die ins Ausland abwandern und die Gefahr scheint ziemlich real. Und dann gibt es noch eine zweite Liste nur mit einem Verlagerungsrisiko, also nicht dieses erhebliche Risiko, sondern eben ein einfaches Risiko, wenn man so will. Und alle Unternehmen aus Wirtschaftszweigen, die auf dieser Teilliste 1 stehen mit einem erheblichen Verlagerungsrisiko, die können vom Industriestrompreis profitieren. Ich wollte sagen, das sind 91 Sektoren. Mhm. Und zum Beispiel Zement, Industrie, Glas, Kunststoff, Metallverarbeitung, also so die üblichen Verdächtigen. Mhm. Ich habe gesagt, Unternehmen aus Wirtschaftszweigen, das stimmt so noch gar nicht ganz. Es kommt auf die Abnahmestellen an, also auf die Standorte. Wenn der Standort einem solchen Wirtschaftszweig zugeordnet ist, dann darf man die Entlastung beantragen. Also es kommt gar nicht so sehr auf den Wirtschaftszweig des Unternehmens an. Das läuft häufig parallel, kann aber auch mal auseinanderfallen. Und für die Abnahmestellen oder meistens sind es dann die Standorte aus einem solchen beihilfeberechtigten Sektor, kann dann die Beihilfe in Anspruch genommen werden.
Und andersrum, 91 Sektoren, das hört sich nach sehr viel an. Andersrum, wer wäre jetzt beispielsweise nicht berechtigt?
Es sind alle anderen dann eben nicht beihilfeberechtigt. Und das sind zum einen ja also klassische Dienstleistungen aus oder nicht produzierendes Gewerbe. Also zu diesen 91 Sektoren gehört eben das produzierende Gewerbe in erster Linie. Aber wer zum Beispiel auf dieser Kübelliste 2 steht, die nicht beihilfeberechtigt ist, ist sowas wie verschiedene Sektoren aus der Fleischindustrie, Geflügelschlachtung zum Beispiel oder Futtermittelherstellung, Kalk, Ziegel, sowas in die Richtung. Also da fallen dann einige raus. Aber wie gesagt, das sind 91 Sektoren auch mit im Kreise der Beihilfeberechtigten.
Das ist spannend. Also vor allem, um herauszufinden, wer eigentlich berechtigt ist und nicht. Da ist wahrscheinlich auch, also die Begründung wird wahrscheinlich auch häufig kritisiert, wer wirklich dazugehört oder auch nicht. Weil gerade Zulieferer haben ja genauso einen ähnlichen Stromverbrauch beziehungsweise sind genauso abhängig wie diejenigen Unternehmen, die dann vielleicht dann doch beitragsberechtigt sind, antragsberechtigt sind.
Ja, absolut. Absolut. Und es gibt auch immer wieder Bestrebungen, doch noch auf diesen Kreis der Antragsberechtigten aufgenommen zu werden. Da empfehlen wir auch immer, dass man mit seinem Fachverband mal in den Austausch gehen sollte, weil man die Möglichkeit hat, aufgenommen zu werden, wenn man bestimmte Schwellenwerte überschreitet. Das muss man aber nachweisen und das auf EU-Ebene, also ne, mit Daten auf der EU-Ebene. Also das ist ziemlich komplex und wahrscheinlich auch gar nicht mal so erfolgversprechend, aber es kann trotzdem mal sein, dass der ein oder andere es dann schafft, auf diese Liste aufgenommen zu werden.
Gibt ja einen Grund zur Hoffnung entsprechend, wenn man sich da ein bisschen für einsetzt. Von daher ist es ja gut zu wissen, dass man da Bestrebungen dann auch in Gang setzen kann. Angenommen, man ist jetzt als Unternehmen antragsberechtigt, wie läuft das dann mit der Förderung? Also jetzt ausgenommen davon, dass man den Antrag dann stellen muss, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie berechnet man denn die Entlastung?
Also in dem EU-Beihilferahmen steht, dass so eine Entlastung sich an viermal an der Zahl 50 messen lassen muss. Zum einen geht es darum, dass maximal 50% des Stromverbrauchs entlastet werden dürfen. Das war so die Vorgabe der EU an die Mitgliedstaaten, also maximal 50% des Strombedarfs, um maximal 50% des Großhandelspreises, durchschnittlichen Großhandelspreises, dann da dürfen es nicht weniger als 50 Cent pro Kilowattstunde sein, die man noch bezahlt als Unternehmen, und 50% der Beihilfe müssen in Gegenleistungen investiert werden. Also das ist dieses Konstrukt 4x50. Und Deutschland hat dann daraus gemacht, dass man eben 50% des eigenen Strombedarfs nimmt. Das ist relativ leicht auszurechnen. Aber auch des Eigenverbrauchs, ne? Wenn man etwas an Dritte weiterleitet, dann wird das natürlich nicht entlastet. Und dann gibt Deutschland als Faktor einen sogenannten Differenzpreis raus und der beinhaltet dann diese 50% des Großhandelspreises, nicht unter 50 Cent pro kWh. Also das rechnet das BAFA dann aus als zuständige Behörde und hat für 2026 auch schon festgelegt, dass dieser Differenzpreis bei 37,44 Euro liegen wird. Das heißt, im Grunde kann man jetzt seine eigene potenzielle Beihilfe ausrechnen, indem man 50% seines voraussichtlichen 26er Stromverbrauchs mit diesen 37,44 Euro multipliziert. Und dann kommt man so auf die Beihilfe. Und davon müssen dann aber noch 50% in Dekarbonisierungsmaßnahmen investiert werden.
Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, weil Industriestrompreise alleine klingt erstmal sehr lukrativ. Es hängen ja aber da auch gewisse Verpflichtungen mit hinter. Ich hatte vorhin im Intro diesen Zielpreis von 5 Cent pro Kilowattstunde angesprochen, der auch öfters mal medial diskutiert wird. Wie ist der zu verstehen? Weil ich habe das Gefühl, dass in der öffentlichen Debatte da so ein Missverständnis ist. Weil es heißt ja nicht, dass Unternehmen, das hattest du ja schon bereits gesagt, künftig nur noch 5 Cent pro Kilowattstunde bezahlen werden. Kannst du da mal aufräumen?
Ja, das, ich weiß auch nicht, wo dieses Gerücht herkommt, aber ich sehe die Schlagzeilen auch noch vor mir, 5 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Das funktioniert so nicht. Ne? Allein schon dadurch, dass nur 50% des Stromverbrauchs ja entlastet werden. Die anderen 50% zahlt man ja trotzdem noch voll. Und nur 50% des eigenen Verbrauchs werden entlastet, eben auf diese mindestens 5 Cent. Also da ist ein bisschen was verschlungen worden oder verloren gegangen in der öffentlichen Diskussion. Also 5 Cent pro Kilowattstunde sind es definitiv nicht. Es gibt verschiedene Verbände, die das mal durchgerechnet haben, was das eigentlich tatsächlich ausmacht. Und ich glaube, die sind so zwischen maximal 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde Entlastung, eine faktische Entlastung rausgekommen. Ist auch ein Teil der großen Kritik, weil die öffentliche Diskussion oder das, was die Medien da präsentiert haben oder auch die Politik, weicht dann doch sehr von dem ab, was die Unternehmen dann tatsächlich bekommen.
Magst du da mal einen Einblick in deine Berufspraxis geben? Also 1 bis 2 Cent hört sich ja tatsächlich nicht nach viel an, wenn man über Entlastung sprechen möchte. Gibt es bereits viele Unternehmen, die das trotzdem beantragen möchten oder gerade aufgrund der ganzen Verpflichtungen?
Ja, es gibt, es ist ja trotzdem eine Beihilfe, es ist trotzdem Geld, Und es gibt sehr viele, die enttäuscht sind, nahezu alle sind enttäuscht von dem, was es jetzt ist.
Ja.
Aber ich sehe es so, man sollte es trotzdem mitnehmen. Ne? Es ist da, man kann es kritisieren, man kann definitiv darauf hinwirken, dass was anderes noch auf den Weg gebracht wird. Unbedingt. Aber es ist nun mal das Instrument, was wir haben, und das jetzt zu boykottieren und das Geld nicht mitzunehmen, davon würde ich abraten. Denn klar, es hängen Verpflichtungen dran. Wir kommen später noch zu Dekarbonisierungsmaßnahmen, aber da sind auch so, zum Beispiel so Speicherprojekte oder sowas dabei. Und da bewegen sich ja die meisten ohnehin gerade. Also es ist was man sich dann dadurch in Teilen finanzieren lassen kann. Und mir scheint es so, als sei die Antragstellung nicht ganz so komplex wie in anderen Antragsverfahren. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht ganz, wie es aussieht. Die Antragsportale sind noch nicht geöffnet. Aber ich kenne die anderen Antragsverfahren, die sind teilweise wirklich komplex. Und mir scheint es jetzt hier so, als sei das machbar. Deswegen, wenn ich betroffenes Unternehmen wäre, dann würde ich das mitnehmen, aber trotzdem auf anderer Ebene, vor allem mit den Fachverbänden, darauf hinwirken, dass noch was Hilfreicheres auf den Weg gebracht wird.
Absolut. Ich denke, jeder Schritt ist zumindest mal ein Schritt hin in Richtung Entlastung und könnte die Unternehmen und die Industrie als solche, als Industriestandort, bevorteilen. Kommen wir mal direkt zu dem Thema, was wir jetzt öfters jetzt angesprochen haben. Dekarbonisierungsbeitrag ist eben die, wenn man so möchte, die andere Seite der Medaille, wenn wir über Industriestrompreis sprechen. Was steckt denn hinter den verpflichtenden Dekarbonisierungsbeiträgen?
Das fällt unter den Oberbegriff der ökologischen Gegenleistungen und das ist das, was wir jetzt in jedem Privileg quasi sehen. Also es gibt nichts mehr, ohne dass man dafür nicht was tun muss. Es ist 2021 zum ersten Mal gekommen. Vorher gab es Beihilfen einfach so. Man hat die beantragt und dann hat man sie bekommen. Und seit 2021 wurde das peu à peu in den unterschiedlichen Privilegien eingeführt, dass man dann eben doch auch was dafür tun muss. Und das sind eben diese ökologischen Gegenleistungen. Und im Industriestrompreis heißt es konkret Dekarbonisierungsbeitrag. Da werden Antragsteller verpflichtet, 50% des Beihilfebetrages zu reinvestieren in verschiedene mögliche Maßnahmen. Es sollen Maßnahmen sein, die dazu beitragen, dass die Kosten des Stromsystems sinken, ohne dafür den fossilen Verbrauch in die Höhe zu treiben. Also jetzt weg von Strom hin zu Erdgas wäre eine schlechte Idee. Aber alles, was irgendwie unter diesen Slogan passt, könnte man sich vorstellen. Das ist zum Beispiel sowas wie der Bau einer PV-Anlage oder ein Energiespeicher oder der Abschluss eines PPA, also Strom aus erneuerbaren Energien direkt. Oder Energieeffizienzmaßnahmen, die man umsetzt. Oder man richtet ein Energiemanagementsystem ein, wenn man nicht ohnehin schon dazu verpflichtet ist. Ne, dann würde man das nicht anrechnen können. Aber wenn man freiwillig ein Energiemanagementsystem errichtet, das ja dazu beiträgt, dass man die Stromverbräuche besser trackt oder generell die Energieverbräuche besser trackt und dann Maßnahmen daraus ableiten kann, wie man denn effizienter wird. All das kann ein tauglicher Dekarbonisierungsbeitrag sein.
Aber es muss nachweisbar sein, jetzt zu sagen, wir pflanzen jetzt eine Blumenwiese, ist kein nachweisbarer Beitrag, sondern man muss es schon vorher auch angegeben haben im Antrag.
Theoretisch müsste man sich jetzt im ersten Antrag in 27 nur dazu verpflichten, die Maßnahmen oder die Beihilfe so einzusetzen, zu teilen. Und dann muss man es aber später nachweisen. Also man hat ab Beihilfegewährung 48 Monate Zeit, diese Maßnahme umzusetzen und danach muss man den Nachweis erbringen.
Spannend.
Und das sollte man auch nicht vergessen, ne? Sonst fällt man die Beihilfe natürlich zurück. Also
es wird also auch überprüft.
Ja, genau. Unbedingt. Und was ich ganz attraktiv finde, ist, dass das BAFA sagt, dass man auch vorab eine Art Antrag stellen kann auf Überprüfung der geplanten Maßnahme. Also man kann vorab zum BAFA gehen und sagen, hallo, ich plane folgenden Energiespeicher an meinem Standort zu errichten. Ist das für euch ein tauglicher Dekarbonisierungsbeitrag? Und dann sagt das BAFA ja oder nein. Und dann hat man so eine gewisse Rechtssicherheit. Und sonst läuft man natürlich Gefahr, dass man irgendwas umsetzt, dann so ein paar Monate später zur Behörde geht und sagt, hallo, hier ist mein Dekarbonisierungsbeitrag. Und dann sagt die Behörde, ja, so war es aber nicht gemeint. Das wäre natürlich ein Problem.
Ja. Nee, absolut. Das ist ja umso wichtiger, sich vorher auch absichern zu lassen, dass man dann auch die Entlastung bekommt, sonst sind es ja einfach nur zusätzliche Kosten, die man dann hat, auf die man dann sitzen bleibt. Der Industriestrompreis, zumindest so wie er aktuell umgesetzt wird oder die Planung ist, wie er umgesetzt wird, ist ja nicht die einzige Möglichkeit hier bei uns in Deutschland, um Entlastungen zu bekommen als Industrie. Da gibt es noch das andere heiß diskutierte Thema der Strompreiskompensation. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Instrumenten?
Die Strompreiskompensation, die setzt so ein bisschen woanders an. Es gibt den europäischen Emissionshandel Und große Stromerzeuger, die müssen Zertifikate im europäischen Emissionshandel erwerben. Und das macht den Strompreis ein bisschen teurer natürlich. Und diese großen Stromerzeuger, so die klassischen Stromlieferanten, die legen diesen Preis dann in oder rechnen diesen Zertifikatspreis in den Strompreis ein und legen den dann eben auf die Letztverbraucher um oder auf die Kunden um. Und die Kunden können dann sich von diesen Kosten quasi entlasten lassen. Und rein faktisch ist der große Unterschied, dass es bei der Strompreiskompensation um sehr viel mehr Geld geht als beim Industriestrompreis. Also der Antrag ist auch sehr, sehr viel komplexer. Aber es steht auch eine sehr viel größere Beihilfe dahinter.
Aber es ist auch ein anderer Berechtigungsrahmen, oder?
Genau, es sind deutlich weniger Unternehmen, die da berechtigt sind. Bis zu diesem Jahr, also bis zum Anfang des Jahres, waren insgesamt nur 350 Unternehmen beihilfeberechtigt für die Strompreiskompensation. Dieser Adressatenkreis wurde jetzt erweitert um 20 Sektoren ungefähr. Vorher waren es 13, glaube ich, jetzt sind es nochmal 20 weitere etwa. Das heißt, da sind jetzt noch, ist eine große Anzahl an neuen Antragstellern hinzugekommen. Aber trotzdem, ne, beim Industriestrompreis sprechen wir über 91 Sektoren, so das ist nochmal ein deutlich weiterer Kreis.
Bei der Strompreiskompensation gibt's da auch Dekarbonisierungsverpflichtungen?
Ja, die sind anders gelagert. Das ist so ein bisschen misslich in diesen ganzen Privilegien und den ökologischen Gegenleistungen. Die weichen alle voneinander ab. Deswegen ist auch immer sehr wichtig, dass man schaut, in welchem Privileg ist man gerade eigentlich unterwegs und welche Spielregeln gelten da. Bei der Strompreiskompensation ist es zum Beispiel so, dass es die Möglichkeit gibt, 30% des Strombedarfs mit Grünstrom aus einer bestimmten Region, aber mit Grünstrom zu decken. Und dann kann man dadurch die ökologischen Gegenleistungen erfüllen. Oder man erbringt Energieeffizienzmaßnahmen, muss da aber 100% oder bis zu 100% der Beihilfe investieren in sogenannte wirtschaftliche Energieeffizienzmaßnahmen. Aber es würde jetzt hier, glaube ich, einen Tick zu weit führen. Genau.
Also
die Message ist aufpassen, in welchem Privileg man unterwegs ist.
Und wenn man das Privileg hat, in beiden Fällen berechtigt zu sein, ist es dann eine Möglichkeit, die beiden Entlastungen zu kombinieren oder ist das eine Entweder-oder-Entscheidung?
Über allem steht, dass man nicht den gleichen Sachverhalt doppelt fördern lassen darf. Hier konkret dann denselben Stromverbrauch. Bei der Strompreiskompensation ist es aber so, dass man die Beihilfe nur für den Strom bekommt, der wirklich zur Produktion eines beihilfefähigen Produktes eingesetzt wurde. Also es ist nicht die ganze Abnahmestelle oder so, die berechtigt ist, sondern wirklich nur der kleine produktionsbezogene Teil. Und dadurch grenzt man bei der Strompreiskompensation relativ viele Stromverbräuche ab. Und für all diese Stromverbräuche, die man abgegrenzt hat, kommt der Industriestrompreis dann noch in Frage. Es gibt jetzt Überlegungen, beziehungsweise auf europäischer Ebene wurde das auch schon genehmigt, dass man für 2026 alle Stromverbräuche auch in den Industriestrompreis reinziehen darf, selbst die SPK-Stromverbräuche. Das soll wohl auch auf nationaler Ebene so umgesetzt werden, aber es gilt dann eben nur für 2026, Stand jetzt.
Absolut. Also wichtig ist auf jeden Fall als Unternehmer, es ist durchaus wichtig, mal zu überprüfen, erstens, ob man in einen Sektor reinfällt, ob das Unternehmen berechtigt ist. Im zweiten Schritt, aber dadurch, dass es genau weniger Industrien sind, die davon überhaupt berechtigt sind, zu überprüfen, ob man eventuell auch eine andere Art von Kompensation erhalten kann. Da kommen wir auch schon zum wahrscheinlich wichtigsten Thema für diejenigen, die den Podcast hören, um ein paar Handlungsempfehlungen zu bekommen. Gerade als Unternehmer, der jetzt vielleicht ein bisschen, oder als Unternehmerin, der oder die jetzt gerade hellhörig geworden ist zum Thema Industriestrompreis. Was müsste denn jetzt als Unternehmer oder als Unternehmen konkret passieren bis zur Antragstellung?
Ja, man kann sich noch gar nicht so richtig gut vorbereiten. Was ich immer empfehle, ist, dass man sich mal anschaut, sind die eigenen Abnahmestellen richtig einklassifiziert? Der Wirtschaftszweig war früher immer was, es wurde halt bestätigt vom Statistischen Landesamt und dann war es aber eigentlich allen egal. Das wird aber immer wichtiger. Das heißt, da würde ich mal nachschauen, steht da der richtige Wirtschaftszweig in der Bestätigung, die man da bekommt. Was man sich dann auch anschauen kann, ist das eigene Messkonzept. Ich habe ja gesagt, man bekommt den Industriestrompreis, also man muss da bestimmte Strommengen abgrenzen, Drittmengen. Mhm. Und das könnte man sich anschauen, mache ich das eigentlich richtig, funktioniert das gut am eigenen Standort? Und ganz wichtig, die Rechtslage beobachten. Das ist eigentlich immer die Empfehlung bei allem, was im Energierecht so ist. Unbedingt beobachten, was ist da der aktuelle Stand, wann passiert was Neues. Die Frist ist zum Beispiel noch nicht bekannt für die Antragstellung. Das sollte man unbedingt im Blick behalten. Wann wird die denn bekannt gegeben und wie lautet die dann?
Was ist deine Vermutung?
Keine Ahnung. Also die soll irgendwann zwischen dem 31.3. und 30.9. liegen. Mhm. Bislang liegen alle relevanten Fristen auf dem 30.6. Ich fände es witzig von der Behörde, wenn sie das auch dahin legen würde. Es wäre natürlich extrem fies für alle, also für uns, aber auch für alle Unternehmen, die eben den Antrag stellen wollen. Also ich wünsche mir, dass es nicht der 30.6. wird. Mhm. Aber ich habe da so eine böse Vorahnung irgendwie. Mal sehen. Genau, aber das sollte man tun. Das BAFA gibt auch auf der eigenen Website einige Hinweise schon jetzt an die Hand, die könnte man beobachten. Und wann wird der Leitfaden veröffentlicht? Das ist auch ist dann natürlich auch ein wichtiges Papier. Also genau, mein To-Do aktuell ist Seite vom BAFA immer mal wieder checken und genau, das würde ich auch Unternehmen beobachten. So machen.
Genau. Sehr schön. Das sind, glaube ich, sehr gute Handlungsempfehlungen zum Abschluss des Podcasts. Wir haben jetzt einen großen Rundumschlag gemacht zum Industriestrompreis, was er eigentlich bedeutet, was er beinhaltet, wer überhaupt antragsberechtigt ist, bis hin zu den ersten Schritten, die man eingehen kann, bevor man überhaupt einen Antrag stellt. Vielleicht als letzte Abschlussfrage, wenn du dein Wort an die deutsche Industrie richten kannst in Richtung Energieeinsparungen, was würdest du denen sagen, um strategisch uns als Industriestandort aufzubauen?
Ich würde appellieren, dass man sich nicht auf das verlässt, was der Staat einem so mitgeben könnte, sondern dass man sich selber auf den Weg macht, dass man selber schaut, wie kann ich meine Verbräuche effizienter gestalten, wo sind vielleicht noch Potenziale, dass man einfach trackt und evaluiert und dann Veränderungen umsetzt und nicht den Kopf in den Sand steckt und darauf hofft, dass von oben quasi was kommt, sondern dass man da selbst tätig wird, Initiative ergreift. Und ich weiß, dass das sehr, sehr viele machen und die dann trotzdem noch angewiesen sind auf den Staat. Genau, aber die da vielleicht noch Potenziale haben, die würde ich dazu motivieren wollen.
Den Kopf nicht hängen lassen und Eigeninitiative ergreifen. Super, Sandra. Dann danke ich dir, dass du mir Frage und Antwort gestanden bist und danke dir fürs Interview.
Sehr gerne und danke auch.
Was aus dieser Folge bleibt also auf jeden Fall hängen? Der Industriestrompreis klingt erstmal nach einer einfachen Entlastung, ist in der Praxis aber ein ziemlich komplexes Instrument mit klaren Voraussetzungen, Bedingungen und strategischen Auswirkungen. Und genau deshalb lohnt es sich, das Thema gerade frühzeitig anzugehen und nicht erst dann, wenn die Antragstellung ansteht, sondern eben jetzt. Wenn es eben dann darum geht, zu prüfen, ob das eigene Unternehmen überhaupt anspruchsberechtigt ist, welche Daten und Nachweise gebraucht werden und wie sich der Industriestrompreis sinnvoll in die eigene Energie- und Unternehmensstrategie einfügen lässt. Wenn ihr also jetzt tiefer in das Thema einsteigen möchtet, dann schaut auch gerne in die Shownotes. Dort findet ihr weitere Informationen zu passenden Angeboten der TÜV Nord Akademie rund um Energierecht, Strompreisentlastung und aktuelle energiewirtschaftliche Entwicklungen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne den Podcast, so bleibt ihr immer auf dem Laufenden über die neuesten Folgen. Und damit bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge von Wissen kompakt und bleibt sicher.
Das war Wissen kompakt, der Podcast. Podcast für berufliche Weiterbildung der TÜV Nord Akademie.